Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Rainer Veit.
Zur wöchentlichen Viertelstunde Kino im Inforadio begrüßt Sie Rainer Veit. Wir porträtieren den jungen Schauspieler Jonas Dassler, erinnern an Ingmar Bergman und stellen ausgewählte Neustarts dieser Kinowoche vor. Alexander Soyer erledigt das.
Junge und etwas andere Filme will die Leuchtstoffinitiative vom Medienboard und dem RBB realisieren. LOMO, The Language of Many Others, ist ein herausragendes Beispiel und der bislang beeindruckendste Film, der unter diesem Siegel produziert wurde. Eine Jugendromanze, ein Internet-Social-Media-Kommentar und Drama, ein Blick auf verlorene Eltern und eine Jugend auf der Suche. Jonas Dassler in der Hauptrolle als Karl verbringt seine Zeit mit dem Genervtsein von Schule und Eltern und ansonsten in seiner Online-Identität LOMO. Als ihn dann eine Mitschülerin verführt und schließlich das Herz bricht, rächt er sich mit der Veröffentlichung eines Sexvideos mit ihr und flüchtet sich schließlich in sein Online-Netzwerk.
Wir sind für dich da.
Ab jetzt wirst du nicht mehr allein sein.
Das ist das Bild schon wieder weg.
Dann führt mich mal nach Hause.
Was?
Wait, what's happening?
Wie denn?
Hat er die Augen zu?
Hast du die Augen zu?
Will ich nach rechts?
Nach links? Nein, nach links.
LOMO ist einer der wenigen Social-Media-Filme, denen es wirklich gelingt, den Sog, die Weite und die Versuchungen einer anonymen und trotzdem dauerkommentierten Welt reizvoll und klug zu erfassen. Einblendungen von Chats, Stimmen aus dem Nichts, Personen als pixelhafte Geister und mittendrin ein grandioser Dassler als verirrter, trotziger, geheimnisvoller, nach Liebe und Sinn suchender Karl. Das Spielfilmdebüt von Julia Langhoff ist aufregend und faszinierend, ein dramatischer, romantischer Thriller. Und er zeigt ein tiefes, aber unaufdringliches Verständnis unserer Welt und unserer Jugend. The Language of Many Others. Dwayne The Rock Johnson ist zurück und betreibt weiter Markenpflege. Als Retter in schwierigen Zeiten, Muskelpaket und liebender Familienmensch. In einer hochgezüchteten Mischung aus Die Hard und Flammen des Inferno ist seine Skyscraper-Mission diesmal ein brennender, 1 Kilometer hoher Wolkenkratzer, in dem erstens noch seine Frau und seine Kinder feststecken und zweitens ein paar böse Buben auf ihn warten.
Sie bringen mir Zhao und das, was er hinter diesen Türen versteckt. Sonst werfe ich ihre Tochter von dem verdammten Dach.
Großes Spektakel in Flammen, aber leider kein allzu gutes, da viel zu viele Möglichkeiten verschenkt wurden, auch noch etwas anderes als nur eine Aneinanderreihung des typischen Dwayne Johnsons und ein paar Spezialeffekten und Stunts zu zeigen. Skyscraper. Walter Ruttmanns Berlin-Sinfonie einer Großstadt von 1927 war die Vorlage. Und Symphony of Now ist nun der engagierte Versuch, etwas Ähnliches für heute einzufangen. 90 Jahre später. Ein Tag in Berlin, der Puls der Stadt als Rhythmus, ein musikalisch interpretiertes Aufwachen, treiben lassen und wieder einschlafen. Leider aber sind die gesammelten Bilder kaum mehr als Katalogaufnahmen und auch die Musik verliert sich viel zu oft in Selbstgefälligkeit. So, dass nie etwas Ganzes und nie ein echtes Gefühl für Berlin entsteht. Symphony of Now. Diesen Samstag wäre Ingmar Bergman 100 geworden. Der Regisseur ist eine Legende, sogar ein Vorbild für Legenden und doch nicht mehr wirklich so präsent, wie es ihm zustehen würde. Margarete von Trotter zeigt mit ihrem persönlichen Porträt, wer er für sie und andere war, wofür er steht und wie er ihr Leben und ihre Karriere beeinflusst hat.
Das ist jetzt hier die Liste von Bergman, die er zusammengestellt hat für das Göteborger Filmfestival 1994. Die hatten ihn gebeten, eine Liste von Filmen zu machen, die in seinem Leben wichtig waren. Und es waren 11, die er zusammengestellt hat und unter anderem eben die Bleine Zeit von mir, was mich sehr, sehr, sehr gefreut hat.
Auf der Suche nach Ingmar Bergman heißt von Trotters Dokumentation und auch wenn sie ihn nicht wirklich findet, es ihr nicht wirklich gelingt, ihn und sein Werk wirklich zu erfassen, ist der Film eine hervorragende Neu- und Wiederentdeckung des alten schwedischen Meisters und seiner Meisterwerke. Auf der Suche nach Ingmar Bergman.
Es gibt keine Grenzen, nicht für den Gedanken, nicht für Gefühle. Die Angst setzt die Grenzen. Das ist ein Satz, der Ingmar Bergman zugeschrieben wird und wohl auch ganz gut das Wesen seiner Filme charakterisiert. An diesem Sonnabend vor 100 Jahren wurde der Pfarrerssohn Ingmar Bergman geboren. Die schwedische Ostseeinsel Färö war für Bergman Zufluchtsort, Kulisse vieler Filme und ist seine letzte Ruhestätte. ARD-Schweden-Korrespondent Carsten Schmiester war auf der Insel und auf den Spuren Ingmar Bergmans.
Das Gebäude passt zum Namensgeber. Es ist schlicht, keine Schnörkel und auch innen große Sachlichkeit. Seit 7 Jahren gibt es das Bergman Center in einer alten ehemaligen Grundschule auf der kleinen Insel Fårö. Kostüme aus Fanny und Alexander sind da zu sehen. Eine Nachbildung des Schachspiels aus Das siebte Siegel. Dazu Skizzen, Notizen und Fotos von Bergmann, seinen Schauspielern und Statisten. Etwas für Kenner, die vielleicht ja auch spüren, was Jannika Orlund, Vorsitzende der Bergmann-Center-Stiftung, hier besonders faszinierend findet.
Ja, his spirit is here.
Ja, sein Geist ist hier bei uns. Wir fühlen diesen Geist, nicht so sehr seine Dämonen.
Not so much with his demons.
Leben, Liebe, die Abgründe, das Scheitern, die Sinnsuche, der Tod, das waren Themen des laut Kollegenvotum von Cannes besten Filmregisseurs aller Zeiten. Einen oder auch eine wie ihn gibt es nicht mehr, sagt Jannike. Ich denke, die Leute haben gespürt, dass sein Einfluss so greifbar war, so umfassend. Du hättest ständig in seinem Schatten gestanden. Ich denke, das inspiriert nicht gerade Kreativität, weißt du. Er war einfach eine zu große Ikone.
You know, he was too much of a icon.
Und er hat andere groß gemacht, wie Liv Ullmann, mit der insgesamt 5-mal verheiratete Bergmann auch ein paar Jahre, allerdings unverheiratet, zusammengelebt und eine Tochter hatte. Eines von 9 Kindern, zu denen er laut einer schwedischen Bergmann-Dokumentation aber keine besonders innigen Beziehungen unterhielt. Jannike hat ihren Ingmar nur als anregend, angenehm, selbst witzig in Erinnerung, den anderen, den kühlen, distanzierten, nur auf seine Arbeit fokussierten und aufbrausenden Bergmann habe sie zum Glück nie erlebt.
He could really see the potential of an actor and in a extreme intimate and
er konnte wirklich das Potenzial eines Schauspielers sehen auf eine sehr intime und mutmachende Weise. Aber dann war da seine weniger sonnige Seite. Wenn er merkte, dass Leute seinen Erwartungen nicht entsprachen, dann konnte er ganz schön hart sein. Seine Filme sollten seelische Zustände vermitteln, hat Bergmann einmal gesagt, und später im schwedischen Sender SVT über seine eigenen seelischen Zustände gesprochen, über seinen Zweifeln, seine Unsicherheiten.
Ich bin sehr rädt für sehr viele Sorten Menschen.
Ich hatte auch Angst vor vielen verschiedenen Arten von Menschen und vor großen Menschenansammlungen. Das ist eine sehr tiefe Angst, die habe ich mein ganzes Leben lang gehabt.
Und dette har jag haft hela livet.
Besonders schlimm sei aber ein anderer Dämon gewesen, vor dem er sich zeitlebens gefürchtet habe.
Man skulle kunna kalla för nolldämonen. Och den innefattar helt enkelt det att
dann ist da noch der, den man Nulldämon nennen kann. Das ist ganz einfach die Angst, dass mich meine Kreativität und meine Fantasie verlassen, dass dann alles still und leer ist, nichts mehr da.
Ingmar Bergmann, an diesem Sonnabend würde der Regisseur 100 Jahre alt. Eine umfangreiche Retrospektive mit Ingmar Bergmanns Arbeiten ist derzeit im Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz zu sehen. Den Film Lomo, The Language of Many Others, hat uns vorhin ja bereits Alexander Soyer vorgestellt und hoch gelobt. Den Film und seinen Hauptdarsteller Jonas Dassler. Ihn, der gleichermaßen auf der Bühne wie vor der Kamera zu Hause ist, hat Christine Degau zum Gespräch getroffen.
1996 in Remscheid geboren, bewirbt er sich nach dem Abitur an der renommierten Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin und wird sofort genommen. Noch während seiner Ausbildung dreht er Kinofilme, bekommt ein Engagement am Berliner Gorki-Theater. Dafür, dass Jonas Dassler erst dieses Jahr seinen Abschluss macht, hat er schon viel mitbekommen.
Ich finde, dass teilweise die Filmwelt noch viel, viel, viel schneller und undurchsichtiger manchmal ist als das Theater, was dir eine feste Struktur von so und so vielen Jahren, den du Vertrag unterschrieben hast, bist du da, du hast eine Familie irgendwie da und das ist irgendwie ein Hafen. Und da bist du irgendwie auf offener See. Und das ist aufregend, wenn du auf großen Schiffen mitsegeln kannst. Aber wenn du dann halt mal nur noch auf dem Kahn segelst, merkst du, dass die Wellen schon ganz schön hoch sind und versuchst irgendwie zu überleben.
Dennoch möchte er beides machen und sieht gerade, dass es auch möglich ist, dass ihm die Welt offen steht. Er liebt es, vor der Kamera zu stehen und hält es aus, wenn sie ihm ganz nahe kommt. Wie in Lomo, seinem dritten großen Kinofilm. Jonas Dassler spielt den 16 Jahre alten Karl, der mit seinen Eltern hadert, sich immer mehr in digitale Welten flüchtet.
Das ist das ja, was Karl irgendwie versucht, zu abstrahieren und Zusammenhänge zu erkennen und zu hinterfragen. Das war so der Punkt, wo ich dachte, ja, das hat eine Menge mit meinem Leben zu tun, wobei das keine Grundvoraussetzung ist, warum ich Sachen irgendwie mache.
Ganz anders die Rolle des Erik in »Das schweigende Klassenzimmer«. Die wahre Geschichte einer Klasse, die 1956 durch eine kleine menschliche Geste den Staatsapparat gegen sich aufbringt. Durch diese historische Figur wird Geschichte spürbar, dass man auch als Jugendlicher schon Probleme mit dem System, in dem man lebt, haben kann. Eine Welt, die auch für Jonas Dassler weit weg ist und die er doch nachvollziehbar macht. So glaubhaft, dass er mehrfach für seine Rolle ausgezeichnet wird.
Natürlich habe ich eine Sehnsucht auch danach, Aufmerksamkeit zu bekommen und auch Anerkennung für das, was ich mache. Das ist auch irgendwo eine Motivation, natürlich. Aber das ist, glaube ich, auch nur ein Teil davon. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie der erste Moment, wenn man auf einer Bühne steht und man fängt das an zu genießen. Und wenn man dann begreift, was man damit, mit diesem Moment alles machen kann, dann ist es natürlich noch größer.
Bei seiner nächsten Rolle wird es richtig ernst. In dem neuen Film von Fatih Akin, Der goldene Handschuh, übernimmt Jonas Dassler die Hauptrolle, den Hamburger Frauenmörder Honka. Das Diabolische, das in ihm steckt, hier wird er es zeigen müssen.
Erst aber zeigt Jonas Dassler, was er kann in Julia Langhoffs Film Lomo, The Language of Many Others. Eine Produktion des RBB mit dem Medienbord Berlin-Brandenburg. Und auch der folgende Film entstand mit Fördermitteln des Medienbord. Foxtrot von Samuel Maus. Kirsten Dietrich stellt den Film vor.
Schon der Ausgangspunkt rührt an eine tief sitzende Furcht in der israelischen Gesellschaft. Jeder Sohn, jede Tochter muss zur Armee und der Dienst dort kann lebensgefährlich sein. Als es bei Familie Feldmann klingelt und zwei Soldaten vor der Tür stehen, weiß die Mutter, was der Besuch bedeutet und wird ohnmächtig.
Herr Feldmann, es tut mir sehr leid und es fällt mir schwer, Ihnen mitzuteilen. Jonathan Feldmann ist heute Nacht im Einsatz gefallen.
Für diese Extremsituation gibt es genaue Regeln und Regisseur Samuel Maus zeigt sie in detaillierter Breite. Neben eine seltsame Mischung aus Trauer und Geschäftigkeit stellt er die Erzählung von einem öden Grenzposten in der Wüste, wo der Sohn Dienst tut bzw. tat. Diese Handlungsstränge verschränkt der Film mit teilweise grotesken Bildern und nur scheinbar unpassend leichter Musik. Denn der titelgebende Foxtrot ist den Filmfiguren Symbol für den Teufelskreis des Traumas, in dem die israelische Gesellschaft gefangen ist.
Weißt du, es gibt einen Tanz, der geht so. Vor, vor, rechts und stehen. Rück, rück, links und stehen. Verstehst du? Egal, wo du hingehst. Du landest immer am selben Ausgangspunkt.
In Israel führte diese Art, über Leid und Trauma zu reden, übrigens zur empörten Zurückweisung durch die Kulturministerin Miri Regev. Der Film Foxtrot wolle die israelische Armee und damit Israel zerstören, erklärte sie. Unsinn, kontert Regisseur Samuel Maus. Das Trauma ist längst da. Er versuche nur, es in Bilder zu fassen und damit vielleicht etwas beherrschbarer zu machen.
Es ist kein sehr dialoglastiger Film, den Samuel Maus mit Foxtrot gedreht hat, was auch daran liegt, dass er ein eher visueller Mensch ist.
Für mich als Filmemacher entsteht jede Idee aus einer visuellen Anregung.
Always visual.
Das fängt schon mit dem Bild an, das jetzt im Flur von Daphna und Michael Feldman hängt, die am Anfang von Foxtrot erfahren, dass ihr Sohn im Krieg getötet wurde.
I felt like I'm looking at an X-ray of Michael's soul.
Als ich dieses Bild sah, hatte ich das Gefühl, ich schaue auf eine Röntgenaufnahme von Michaels Seele. Ein einziger Blick in Michaels Wohnung sollte uns viele Informationen über ihn geben. Der Raum ist kalt, symmetrisch und hat scharfe Konturen, die in ihrer Pedanterie Unbehagen auslösen. All das sollte uns viele Seiten von Dialog ersparen.
Nach der Schule dauerte es eine ganze Weile, bevor Samuel Maus tatsächlich Filmemacher wurde. Zunächst wurde er eingezogen und machte im Libanonkrieg die traumatischen Erfahrungen, die er in seinem Langfilmdebüt Lebanon so eindrucksvoll verarbeitet hat, allerdings erst viele Jahre später.
Meine Posttrauma-Symptome haben sich nicht direkt nach dem Krieg bemerkbar gemacht, sondern erst sehr viel später, ganz plötzlich im Alter von 30. Für Lebanon kann ich ganz klar sagen, dass ich mich schuldig fühlte und diesen Film machte, um mir selber vergeben zu können. Darin zeige ich Ihnen die ausweglose Situation des Krieges. Im Kino sitzt man mit mir in diesem Panzer und sagt sich, wenn ich er wäre, würde ich mich genauso verhalten? Am Ende war das die beste Therapie für mich.
Lebanon lief dann auf dem Festival von Venedig und wurde mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Nur warum dauerte es gut 7 Jahre bis zum nächsten Film, der die Absurdität des Krieges auf einer universelleren Ebene thematisiert? Vielleicht war er einfach ein bisschen zu faul, meint er selber. Oder er hat den Erfolg von Lebanon ein bisschen zu sehr genossen.
Ein Beitrag von Anke Sterneborg. Und soweit für heute die Sache mit dem Kino und dem Radio. Rainer Veit sagt Danke fürs Zuhören und wünscht gute Filme. Abgedreht wird wieder nächste Woche.